Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorava Mikrofon und
Jan Wichert
sowie
Beatrix Ehrhardt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freilichtradio. Am Mikrofon ist Ralf Snorava zusammen mit Jan Wichert und Beatrix Ehrhardt hier im Sendestudio von Radio Störfunk. Und heute geht es eigentlich um zwei Stücke, die bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall vergangene Woche angelaufen sind. Das eine, über das wir später reden werden, ist das Stück Die Kinder des Olymp. Das war im Globtheater zu sehen, eine Co-Produktion, wenn man so möchte, der Freilichtspiele mit dem Metropoltheater aus München. Und das andere war eine eigens für die Freilichtspiele geschriebenes Theaterstück, auch eine Uraufführung von Ulrike Schweigert, die Tochter des Salzsieders. Und darüber sprechen wir als erstes heute. Die Tochter des Salzsieders, eine sehr aufwendige Produktion auf der großen Treppe hier in Schwäbisch Hall. Etwa um die 200 Mitwirkende, davon auch schon ein größerer Teil professionelle Schauspieler, dann ein Teil Amateurschauspieler und noch viele andere, die Sieder unter anderem mit dabei und die Landfrauen. Man sieht schon, das Ganze soll natürlich anknüpfen an 90 Jahre Schwäbisch Hall, also an die erste Aufführung auf der Treppe mit dem Jedermann 1925. Und da waren auch damals sehr viele Bürger mit beteiligt. Da muss ich jetzt Beatrix Ehrhardt fragen, weil die war für uns, hat sich das Ganze angeschaut am Samstagabend im Publikum. Und wie ist es denn so angekommen?
Ja, es kam sehr gut an. Also ich muss selber sagen, ich konnte es mir nicht vorstellen, wie es wird, bis ich es sah. Es war ja im Vorfeld, wurde es ja als Bürgerprojekt angekündigt und da war ich schon sehr gespannt, weil Bürgerprojekte beim Theater, wie ich sie bisher kannte, haben wir ja auch ein Beispiel in Meinhard, die Räuber vom Weinarter Wald, was ja sehr erfolgreich läuft, wo wirklich Verein aus der Gemeinde und mit der Gemeinde alles macht. Schreibt das Stück, spielt das Stück, produziert das Stück. Und ja, da war ich gespannt, wie wird es in Schwäbisch Hall. Also ich hatte, muss ich sagen, Bedenken, wird es ein Laienschauspiel, was wird das? Bis hin zu, kann man für so ein Projekt dann überhaupt die Festspielpreis-Eintrittspreise verlangen? Und ich muss sagen, also ich finde, es ist sehr gelungen. Es ist in dem Fall war es eigentlich so, dass die Bürger eingeladen wurden, bei den Freilichtspielen mitzumachen. Also die Menschen, die normalerweise Publikum sitzen, wurden von den Freilichtspielen eingeladen, aktiv mitzumachen. Und deshalb war es eine wirklich gelungene Premiere von etwas, was vielleicht was ganz Neues werden könnte, hier in Schwäbisch Hall. Ein neuer Zweig der Freilichtspiele. Es war so, dass eben begabte und engagierte Menschen aus Hall auf die Treppe stiegen und ihr schauspielerisches Talent einbrachten. Und zwar, ich würde sagen, ausnahmslos absolut gelungen. Also ich denke auch, was eine große Stärke war, also ich glaube, es war ein riesiges Mammutprojekt, die Vorbereitung, die Logistik, dies zu inszenieren mit den vielen Menschen, Hut ab vor dieser riesigen Leistung. Und ja, in der Inszenierung oder die Regie hat wirklich keinen Unterschied gemacht zwischen Profis und Laien. Hat also beide gleich behandelt. Ich glaube auch, das muss ein wahnsinniges Erlebnis gewesen sein, da als Laienschauspieler mitzuwirken. Was sicher auch mal interessant, da ein paar Schauspieler zu fragen. Und deshalb finde ich, also es ist gelungen.
Du kennst ja das Buch von Ulrike Schweikert, Die Tochter des Salzsiedlers, wenn man das jetzt so vergleicht. Wir haben nachher noch ein bisschen was dazu im Interview auch mit Ulrike Schweikert, das du mit ihr schon geführt hast. Aber wenn du es so vergleichst selbst, nachdem man das Buch gelesen hat, vermisst man viel beim Theaterstück oder ist es Ulrike Schweikert gelungen, das durch die Handlung selber aufzufangen?
Ja, es ist ihr gelungen. Ich meine, der Roman, die große Stärke dieses Romans oder Krimis, es ist ja nicht nur ein historischer Roman, es ist noch ein Krimi, was meiner Meinung nach auch eines der Erfolgsgeheimnisse des Buches ist, das sich ja, ich glaube, schon 120.000 Mal verkauft hat, was also wirklich sehr gut ist. Diese Mischung aus historischem Roman und Krimi, und in der Inszenierung hat man sich eben auf den Krimi-Plot konzentriert. Anders wäre es auch nicht möglich gewesen. Im Roman gibt es ganz viele Schauplätze. Der Kriminalfall, um den es geht, ist ja auch sehr vielschichtig. Es geht zum einen um Kindsmord, es geht um Steuerhinterziehung, es geht um Holzraub. Und muss ich sagen, dass es gelungen ist, sich auf den, ja, man konnte nicht alles machen, man musste sich auf etwas konzentrieren, und es ist ganz viel natürlich rausgeschmissen worden an Figuren, an Handlungen, aber so der Kern der Geschichte, der wurde erhalten, ja.
Ich denke, es ist ja grundsätzlich auch nicht einfach, oder den Vergleich zu ziehen zwischen einem Leseerlebnis und einem Theatererlebnis an und für sich. Das heißt aber, es besteht als eigenständiges Produkt und eigenständige Produktion neben dem Buch?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, es gab zwischendrin immer wieder ein paar Längen, weil ganz viele Fakten einfach verbal transportiert werden mussten, um den Plot voranzubringen. Mussten eben Informationen verbal eingebracht werden im Dialog, das so ein paar Längen geführt hat. Aber es wurde auch aufgewogen, einfach durch die Inszenierung selber. Ne? Es wurde eingangs schon gesagt, 200 Mitwirkende. Und es gab wirklich ganz toll choreografierte, inszenierte Massenszenen. Ja, es war ein richtiges Spektakulum. Es war ein Spektakel. Ich habe noch nie so viele Menschen auf der Treppe gesehen und es hat mir gefallen. Also nun gut, der große Sietershof, die Mitwirkung war, er marschiert von links oben, links rechts unten nach links oben und stellt sich da auf. Aber die Sieder haben zum Beispiel vom Fanfarenzug auch noch am Anfang des Stückes waren die Pfeifer und haben ein neues Stück gespielt auf ihren Querflöten. Und das fand ich auch sehr schön. Also, dass die Sieder also nicht nur ihre Traditionsstücke gespielt haben, sondern dass da auch so ein bisschen was Neues entstanden ist, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass in Zukunft da noch ein bisschen mehr entstehen wird.
Mhm. War das auch Musik von Thomas Unruh, was Sie da gespielt haben?
Ich denke schon. Also er hat jetzt komplette Musik gemacht. Ich denke, ja, es war nur ein kürzeres Stück, aber denke schon, ja.
Da ist mir aufgefallen, wie überhaupt beim gesamten Stück, dass sehr viele Elemente aus dem Bereich Film eigentlich angewandt wurden. Also die Bühnenmusik ist eigentlich fast schon eine Filmmusik, die dramatische Szenen oder bestimmte Handlungen unterstreicht. Und dann war es im Grunde auch so fast wie so ein, man kann es natürlich völlig identisch machen wie im Film, aber im Grunde schon so Szene-Schnitt, nächste Szene-Schnitt, schon ein bisschen so in der Abfolge, oder?
Ja, schon, aber das ist eben auch dem Plot geschuldet, also der Handlung, die eben auch vielschichtig war und gerade im ersten Drittel des Stück war sehr viel Massenszene, das war mir dann teilweise, dann dachte ich, oh Gott, jetzt bitte mal was Ruhigeres. Und als dann eine Szene kam, eben wo nur zwei Schauspieler auf der Treppe waren, war das ein sehr starker Moment. Eben der Kontrast zwischen Trubel, belebt und stilleren Szenen war sehr stark. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant.
Hätte man sich in den stilleren Szenen auch noch mehr Erklärendes, bis aufs Emotionale jetzt auch ein bisschen mehr Erklärendes noch vorstellen können?
Nee, also es wurde ja immer wieder erklärt, unabhängig, ob es eine stille oder, was heißt eine stille Szene, eben eine Szene, wo nur zwei Menschen
drei Beteiligte,
also die waren dich sehr emotional auch, ja.
Wer ist denn da von den Schauspielerinnen und Schauspielern deiner Meinung nach besonders gut herausgekommen bei der Inszenierung?
Ja, nun, ich meine, die Hauptdarstellerin, der Anna-Katharina Vogelmann, die Jennifer Kranich, war natürlich ein Energiebündel.
Man muss dazu sagen, sie ist natürlich eingesprungen auch. Ist aber ursprünglich eine andere Darstellerin dafür geplant, ne?
Wie auch immer, sie hat es hervorragend gemacht, war sehr präsent. Wer mir auch noch sehr gefallen hat, war eben Ulrich Vogelmann, der Darsteller von Ulrich Vogelmann, Raphael Banasik. Ja, man könnte unendlich aufzählen. Ich habe mir immer dann natürlich so überlegt, wer ist Laie, wer ist Profi. Und ich habe dann irgendwie nach einer Hälfte für mich beschlossen, das ist völliger Quatsch, das irgendwie so aufzudröseln. Es hat sich wirklich letztlich in einem stimmigen Gesamtbild so zusammengefügt. Also
sich jetzt aber schon auf der Treppe unter den Laien ja auch ein verdientes Mitglied von Radio Störfunk gezeigt hat, verrat uns bitte, als was war Hans Gräf zu sehen in der Inszenierung?
Ja, was war Hans Gräf? Hans Gräf hatte verschiedene Rollen. Wenn ich mich recht entsinne, war zum Beispiel Wächter, Gefängniswächter, der dann sterben durfte, weil er das vergiftete Nahrungsmittel, das für die Anna-Katharina Wagner mitgebracht wurde, weil er dieses Nahrungsmittel zu sich genommen hat und es gab noch verschiedene kleinere Rollen, die eigentlich jetzt nicht so weltbewegend sind, dass man sie erwähnen muss. Was ich mich noch gefragt habe, bei all den opulenten Bildern, droht da manchmal die Handlung unterzugehen?
Droht die Handlung unterzugehen?
Ja, genießt Nein. man mehr sozusagen das Tableau auf der Treppe, sagen wir es mal so, ist es fast schon wichtiger oder kann sozusagen das andere dagegen bestehen?
Ich würde schon sagen, dass das andere dagegen bestehen kann. Man kann es, finde ich, auch nicht so trennen. Also es ist wirklich sehr gut ineinander verwoben. Ne, die Massenszenen haben auch einen Sinn. Es gibt ja ein paar Szenen, die vor großem Publikum stattfinden, vom St. Michael Gerichtsszene. Das war so die ersten 10 Minuten, kam schon ein bisschen Pfingstgefühl, Kuchen- und Brunnenfestgefühl auf, als eben die Magd Marie auf den Pranger gezerrt wurde und mit alten Salat beworfen wurde. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war.
Dass man hat auf jeden Fall den gesamten Marktplatz einbezogen. Also ich glaube, im Rathaus war mal was nebenan im Klausnitzerhaus. Das war sozusagen das Wohnhaus der Vogelmanns, wenn man so möchte. Und der Pranger wurde auch einbezogen.
Genau. Also ja, der gesamte Marktplatz wurde mit einbezogen. Ja, ja. Also ich hatte auch eine Freundin dabei aus Köln, die weder den Roman kannte, noch sonst so die Haller groß die Insiderin ist, und die hat es sehr genossen. Die hat auch gesagt, wenn es mal so eine Länge gab im Stück, habe ich einfach mich umgeschaut und den Marktplatz genossen. Und das ist für mich auch noch ein Punkt. Funktioniert dieses Stück für alle oder funktioniert es vor allem für Haller, die diese ganzen Zusammenhänge kennen? Und also ich glaube schon, dass es auch für alle funktioniert.
Also rund, wenn man so sozusagen zusammenfassen wollte, eine rundum gelungene Inszenierung?
Rundum gelungen? Ja, also wie gesagt, es ein paar die Schwachstelle fand ich eben, aber ich glaube, das kann man in dem Stück auch nicht lösen, ist eben die Komplexität der Handlung, die viel Erklärung erfordert. Aber wenn man sich vorstellt, sie hatten 4 Wochen Zeit, das Stück einzustudieren, mit unglaublichem Engagement. Man merkt das Herzblut. Und ich hatte auch so ein bisschen die Befürchtung, wenn das jetzt ein Bürgerprojekt ist, es kann nicht schlecht sein, sozusagen, per se, weil die Bürger mitmachen. Aber auch wenn man die normalen Qualitätsstandards der Freilichtspiele ansetzt, also ist es absolut professionell gemacht. Und wie gesagt, dieses Bürgertheater-Ensemble, ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren noch entwickelt. Ich denke, dass viele wertvolle Erfahrungen jetzt gemacht wurden, dass vielleicht Fehler und Probleme, die jetzt auftauchen in der nächsten Produktion, vielleicht schon einfacher zu lösen sind. Also, und unser Intendant hat ja auch angekündigt, er will mehr Bürgerbeteiligung. Also von daher hoffe ich und erwarte ich auch irgendwie, dass es in einer Form weitergeht.
Volkstheater im Sinne von für die Menschen leichter zugänglich ist, als auch mit Beteiligung der Leute, die eigentlich normalerweise sich das Stück anschauen und nicht selber spielen, ist natürlich insgesamt en vogue in Deutschland. Ulrike Schweigert war jedenfalls bei der Premierenfeier vollauf begeistert und im Grunde bestätigt sie es auch nochmal im Interview, das wir jetzt dann im Anschluss hören mit ihr. Und die Aufführungen selber sind, soweit ich das informiert bin, eigentlich schon recht gut verkauft, nicht ausverkauft, aber recht gut verkauft. Also fast jede Aufführung sind schon 1000 Karten verkauft. Weiter geht es mit den Aufführungen ab heute, Mittwoch, 1. Juli, bis dann mit einem Ruhetag am 6. Juli, bis dann zum 11. Juli und dann ist erstmal Pause mit der Tochter des Salzeders. Und wir hören jetzt etwas Musik, und zwar, was hatte ich denn hier vorbereitet, genau, von einem Komponisten, der auch mal angedeutet wird von Thomas Unruh, mal zitiert wird bei dieser Inszenierung, nämlich Henry Purcell. Und hier ist es das Curtain Tune on the Ground. Thank you. So, nun im Folgenden das Interview von Beatrix Erhardt mit der Autorin Ulrike Schweigert.
Ich begrüße ganz herzlich Ulrike Schweigert, die Autorin von Die Tochter des Salzsieders, Autorin des Romans und des Stückes, das jetzt am vergangenen Samstag auf der großen Treppe Premiere hatte. Hallo, Frau
Hallo.
Schweigert. Hallo. Wie ist es, wie sieht's bei Ihnen aus? Ist der Puls, geht wieder normal?
Ja, nachdem wir jetzt eine trockene Premiere hatten, da ging dann der Puls endlich wieder runter, weil ich muss sagen, die letzten 3 Tage, jedes Mal, wenn ich auf die Wetter-App geguckt habe, da ging dann der Puls ganz schön rauf. Die anderen Dinge, die waren jetzt nicht so schlimm. Also ich habe es den Schauspielern und allen Mitwirkenden zugetraut, dass sie eine super Premiere machen. Aber wenn es dann regnet, ist natürlich richtig doof.
Ja, obwohl Sie ja ein Top-Profi sind, ne? Sie sind seit mindestens 15 Jahren im Geschäft als Autorin, haben nicht 25 Romane, wie ich gezählt habe, sondern sogar mehr geschrieben. Ein paar sind noch beim Verlag, haben Sie gerade schon erzählt. Aber Die Tochter des Salzsieders, das ist Ihr erster Roman, den Sie geschrieben haben.
Das ist der erste Roman, der veröffentlicht wurde. Ich habe vorher mit Fantasy angefangen, aber in Mitte der 90er Jahre noch keinen Verlag dafür gefunden. Das war ja die Zeit vor Harry Potter und vor Verfilmung der.
Sie waren Ihrer Zeit voraus.
Ja, das habe ich manchmal das Problem. Das ist auch nicht so gut. Aber dann, als ich das mit dem ersten Mal mit einem historischen Roman probiert habe, mit der Tochter des Salzsieders, hatte ich auch das Glück, an einen Literaturagenten zu geraten. Und der hat mir dann die Türe zu den Verlagen geöffnet. Und ab da ging es ganz schnell. Im Jahr darauf habe ich es dann schon hauptberuflich gemacht.
Aha. Die Tochter des Salzsieders ist aber auch, wenn ich das richtig gesehen habe, auch der erfolgreichste Roman.
Zusammen mit der Hexe und der Heiligen. Also ja. Das sind beides Bücher, die rund 350.000 Mal verkauft wurden, die Bücher. In der 19. Auflage ist jetzt das Buch, also das kann man schon sagen, die beiden sind die erfolgreichsten.
Mhm. Was glauben Sie, was fasziniert die Menschen an diesem Roman, weil der ja dann weit über Schwäbisch Hall hinausgewirkt hat?
Das sind, glaube ich, mehrere Aspekte. Einerseits ist es so, dass natürlich dieses frühneuzeitliche Setting mit diesen ganz anderen Lebensweisen spannend ist für die Leute, weil ich schreibe das schon so, ich bin ja überall vorher, ich gehe an die Orte, ich gucke mir das an, ich nehme die Atmosphäre auf, was man ja in Hall auch noch sehr gut kann. Wenn man jetzt so durch die Herrengasse geht oder so, kann man sich das richtig nachempfinden noch, wie die Leute gelebt haben. Das heißt, ich bin da sehr nahe dran und vermittle die Emotionen, dieses, wie hat man damals gelebt, wie haben die Frauen vor allem auch damals gelebt und auch unter diesem System der Männerherrschaft zum Teil leiden müssen. Das ist das eine, aber das andere ist, dass diese großen Gefühle, die in diesem Buch auch eine Rolle spielen, zeigen, sind. Das heißt, diese Familiendramen, die sich da abspielen, die dann zwar in eine große Krimi-Handlung münden, aber von der Grundanlage, die gibt es heute noch genauso in den Familien und den Zwistigkeiten und die Liebesgeschichten und aber auch die Zwänge, unter denen man steht. Und deswegen, glaube ich, ist es dann auch ein zeitloses Thema.
Aber als Hallerin, Sie sind ja in Hall geboren und aufgewachsen, lag es dann für Sie nahe, ein Haller-Thema zu nehmen? Wie haben Sie die Geschichte gefunden von der Tochter des Salzsieders?
Als ich mich, nachdem die Fantasy-Bücher erstmal keinen Verlag gefunden haben, entschieden habe, historischer Roman zu versuchen, war für mich eigentlich gar keine Frage, wohin ich gehe. Es war klar, ich gehe in die Heimat zurück, denn ich fand Hall aus dem Abstand dann, nachdem ich ein paar Jahre weg war als Jugendlicher, fand ich es dann wieder ganz toll. Und ich dachte, da gibt's so viele Geschichten, da gibt's eben auch noch die Geschichte begreifbar. Das heißt, da kann man noch überall hingehen und sich die Sachen angucken. Und dann fing ich einfach an. Ich bin in die Bücherei gegangen, ich habe alles gelesen, was es eben über die Geschichte von Hall, von den Salzsiedern und von den ganzen Adligen und so im Verlauf der Geschichte gegeben hat, habe ich mir das durchgelesen, bin dann ins Stadtarchiv und habe mir da noch Hilfe geholt, um also die entsprechenden Details noch rauszufinden. Und das war dann eigentlich gar kein Problem. Die waren alle so nett und haben mir so viel geholfen. Es war eher dann so, ich hatte dann ganz viel Material und musste mir dann überlegen, wie passt das dann zu meiner erfundenen Krimi-Geschichte. Aber das habe ich dann irgendwann auch zusammengebastelt bekommen.
Ja, das ist ja auch das Besondere, finde ich, an diesem historischen Roman. Es ist nicht nur, in Anführungszeichen, historischer Roman, es ist ja auch ein Krimi. Also Sie haben da diese Elemente kombiniert. Wollten Sie ein Krimi schreiben oder hat sich das so ergeben?
Ich wollte schon einen Krimi schreiben, weil für mich war das jetzt so als Einsteiger in den historischen Roman ganz wichtig, dass es eben sehr, sehr spannend wird. Und ich hatte so ein bisschen die Bedenken, wenn man jetzt nur so die historischen Geschichten und Geschichtchen der Stadt und der Region aufschreibt, dass es dann vielleicht doch nur die Leute hier in der Region auch interessiert, die Schwäbisch Hall kennen und das nicht weiter bekannt wird und gelesen wird. Und so trägt eben auch die Krimi-Geschichte zu diesem Spannungsfeld bei. Und man bekommt so im Hintergrund die ganze Stadtgeschichte und das Ganze mit erzählt und mit erklärt. Und ich glaube, das ist dann eine ganz gute Kombination, die man zum Feierabend lesen möchte.
Mhm. Wobei, es ist ja schon fast ein Thriller, weil es gibt verschiedene Verbrechen. Es gibt diese Kindsmorde, diese mysteriösen. Es gibt die Steuerproblematik und es gibt diesen Holzraub. Kam da immer mehr dazu?
Es ist gar nicht so einfach, sich eine Krimi-Geschichte auszudenken und falsche Fährten zu legen, aber dann doch auch so die Auflösung zu machen, dass der Leser hinterher eigentlich sich ein bisschen ärgert und denkt, ich hätte es ja eigentlich doch wissen können. Das ist schwierig, weil man kann ja auch nicht was ganz Überraschendes am Schluss machen, dass man sagt, naja, da hätte ich auch nicht drauf kommen können. Und deswegen habe ich gedacht, da müssen einfach mehrere Sachen reinspielen. Und so kamen dann eben die verschiedenen Aspekte, dass es manches gar nichts mit dem Verbrechen zu tun hat, sondern eben nebengeleistet, aber eben auch unsaubere Geschäfte in der Stadt stattfinden. Und am Schluss muss alles aufgelöst werden. Ich war nach dem halben Manuskript ziemlich ratlos. Ich habe immer erst so vor mich hingeschrieben. Und dann stand ich da mit den ganzen offenen Handlungssträngen und dachte, um Gottes Willen, wie kriege ich das jetzt sinnvoll wieder verbunden? Und dann habe ich mir so eine Art, einen roten Faden geschrieben, also eine Tabelle, in dem ich gesagt habe, jetzt muss das, also die verschiedenen Szenen, die noch kommen müssen, um dann eine saubere Auflösung zu kriegen. Und erst danach, bei meinen nächsten Büchern, habe ich das immer von Anfang an dann gemacht. Das ist also so ein bisschen Learning by Doing gewesen.
Vielleicht, ich bin da schon voll insidermäßig eingestiegen. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz die Handlung der Tochter des Salzsieders in ein paar wenigen Sätzen, die sind sicher ganz geübt und geläufig, uns nochmal nahe bringen. Finde ich jetzt auch interessant aus Ihrer Sicht, das nochmal.
Die Anne-Katharina Vogelmann ist also ein junges Mädchen, das zu einer Stammsiederfamilie gehört und sie lebt mit ihren beiden Brüdern in der Herrengasse. Sie ist sehr neugierig und möchte gern studieren, aber das ist natürlich als Mädchen damals nicht so einfach und deswegen gibt's Konflikte in der Familie. Sie stößt zufällig auf ein sterbendes Kind und bekommt dann, indem sie eine Szene belauscht, indem die Hebamme bedroht wird mit, dass da also ein Verbrechen geschehen ist und sie will der Sache auf den Grund gehen und lässt nicht locker. Und je mehr sie weiter forscht, desto mehr Dinge fallen ihr auf und desto mehr Verbrechen scheint es rund um sie zu geben, bis sie dann selbst in Verdacht gerät und in die Hände der Justiz kommt, die schnell eine Lösung möchte und möglichst die Sache vom Tisch haben, aber Anne-Katharina lässt nicht locker, bis wirklich alle Fäden gelöst sind.
Und es zu einer absolut überraschenden Auflösung kommt.
Das muss natürlich sein. Wenn man das von Anfang an ahnt, dann glaube ich, ist die Krimi-Geschichte nicht so spannend.
Ja, Sie haben es vorhin schon gesagt, und das schätze ich auch an Ihren Romanen sehr, das sind die interessanten Frauenfiguren. Also eben Anna-Katharina Vogelmann allen voran, aus der Tochter des Salzsieders. Aber auch die Hebamme Sibylla in Die Hexe und die Heilige. Das sind ja im Grunde moderne junge Frauen, die aber irgendwie in der falschen Zeit leben sozusagen und sich damit mit diesen ganzen Widerständen der Gesellschaft und der Familie auseinandersetzen müssen und ihren Weg finden müssen. Oder ist es gar nicht so geschichtlich, sondern ist es auch heute noch so aktuell?
Diese Figuren, die ich in den Vordergrund stelle, natürlich stelle ich gern Frauen in den Vordergrund. Ich kenne mich mit Frauen einfach ein bisschen besser aus als mit Männern. Und es interessiert mich auch einfach, wie die Frauen eben in diesen Zeiten gelebt haben und welchen Zwängen sie ausgesetzt waren. Also diese Sozialstruktur. Diese Frauen, die ich in den Vordergrund stelle, die sind natürlich nicht die normale Frau in dieser Zeit. Wie Sie schon sagten, sie kommen sehr modern daher. Die sind also so am Rande dessen, was in dieser Gesellschaft noch möglich ist. Also ich stelle keine wirklich moderne Frau dort rein. Das geht nicht. Die haben ja auch nicht diese Erkenntnis, die wir heute haben, sondern die sind noch gedanklich und vom Wissensstand in ihrer Zeit. Das ist ganz wichtig. Aber sie begehren gegen die Regeln auf. Und das gab es durchaus. Also wenn wir gerade in Hall nehmen, in dieser Zeit gab es die Anna Büchler, die Tochter des Stadtmeisters, des reichsten Mannes dieser Stadt, die sich zwei Liebhaber gehalten hat, während sie noch nicht verheiratet war. Das kam dann irgendwann durch die Liebesbriefe raus und ihr Vater hat sie enterbt. Sie hat ihren Vater vor Gericht in Stuttgart gezerrt, um das Erbe ihrer Mutter einzuklagen. Das ist sicher auch nicht üblich. Und deswegen sage ich, solche Frauen gab es durchaus, die sich nichts gefallen ließen und die überall angeeckt sind mit ihrem Freiheitsdrang. Und deswegen nehme ich mir dann die Freiheit, meine Figuren dann auch so zu gestalten und zu sagen, sie stellen die Sache in Frage und sie sind der Gegenpart zu denen, die eben in der Norm leben, die Frauen, die angepasster sind.
Was zum einen natürlich auch ein großes Identifikationspotenzial schafft für die Leserinnen. Also bei mir hat es voll funktioniert jedenfalls. Und auf der anderen Seite finde ich gerade in der Tochter des Salzi, dass eben auch die Ursula, die Schwägerin, sehr interessant als Gegenfigur zur Anna Katharina, die auf ihre Weise ja auch aufbegehrt letztlich.
Ja, die Ursula ist erstmal eine, die sehr angepasst erscheint, die sich dem Druck beugt. Aber wir lernen im Laufe des Buches oder des Stückes kennen, dass das nicht ohne Spuren bleibt und dass das eben nicht so einfach ist, sich anzupassen und alles so hinzunehmen, wie die Männer oder die Familie oder die Gesellschaft das fordert. Und manche sind halt dann auch daran zerbrochen.
Aber nun zum Stück. Wie kam Ihr Roman auf die Bühne? Und es gab ja vor circa 10 Jahren schon eine Adaption Ihres Romans bei den Burgfestspielen Leofels, was allerdings im Vergleich zu dem, was wir am Samstag auf der Treppe gesehen haben, schon fast ein Kammerspiel war, ein kleines Ensemble, kleiner Kreis. Die Idee, die Tochter des Salzi, das auf die Bühne zu bringen, hat also schon eine gewisse Geschichte. Oder kamen Sie selbst auf diese Idee oder wurde die an Sie herangetragen?
Also für die ursprüngliche Version, die in Leofels aufgeführt worden, war das so, dass der dortige Regisseur, der Gerd Bauer, auf mich zukam und mich angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Buch zu dramatisieren. Und ich so, ich habe keine Ahnung mit Theater, aber ich versuch's gerne. Wenn ihr mich unterstützt, können wir das gerne versuchen. Das war also dann mein erstes Theaterstück. Jetzt bei diesem Fall war es so, dass ich mit dem Christoph Biermeier irgendwann mal zusammensaß und er so den Satz sagte, von dir müssen wir auch mal was auf die Treppe bringen. Das sage ich, ja, das finde ich gut. Und dann sagt er, meint es ernst. Dann sage ich, ich meine das auch ernst. Und dann war das irgendwie, so fing das dann an und dann haben wir das ernsthaft dann betrieben und uns getroffen und drüber geredet und hat natürlich noch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich umgesetzt worden ist. Das war klar, dass ich dann also eine neue Fassung schreibe und den Text im 60 Seiten ungefähr für 2 Stunden Stück aus 460 mache. Das ist natürlich nicht ganz so einfach und so ging das dann los.
Und wann gab es da die ersten Kontakte? Ist das schon also länger her oder ist das eine... schon im Vorfeld auf Vorbereitungen 90 Jahre Freilichtspiele oder war das einfach ein Gespräch allgemeiner Art?
Wir sind zusammen in der Jury des Theaterpreises, das die Sparkasse ausschreibt. Und da haben wir uns eben vor 3 Jahren des Öfteren getroffen, eben für diesen Theaterpreis und sind ins Gespräch gekommen. Da kam eben diese Idee auf. Dann hat es eben noch ein bisschen gedauert und ich fand auch die Idee natürlich toll, dass der Christoph dann sagte, wir planen das Stück dann jetzt für die 90-Jährige ein. Da habe ich gesagt, klar, ist natürlich toll fürs Jubiläum. Deswegen hatten wir eine relativ lange Vorlaufzeit. Aber so richtig in die Vollen ging es dann erst für mich dann so letzten Sommer los. Da habe ich dann eben angefangen, den Text zu schreiben und in Absprache natürlich mit dem Dramaturg und mit dem Intendanten und jetzt auch Regisseur. Der Christoph Biermeier hat ja auch die Regie geführt. Und dann ging es erst mit den Darstellern los. Das ist eigentlich relativ kurzfristig. Die haben ja nur 8 Wochen geprobt. Für mich erschien das wahnsinnig kurz, aber anscheinend ist das üblich.
Mussten Sie dann oder haben Sie
Konnten Sie auf diese Leo Felser-Fassung aufbauen oder haben Sie nochmal ganz neu angefangen?
Ich habe bewusst nochmal neu angefangen, weil Sie wollten was Neues hier und deswegen bin ich nochmal ganz an die Quelle, also an den Roman ran, habe mir da nochmal alle Szenen aufgeschrieben, wie im Buch das nacheinander geht, welche Person da ist, welche Handlungsstränge wichtig sind und habe dann angefangen, in mehreren Schritten zu kürzen, weil so ganz einfach ist das nicht. Man muss ja unheimlich viel Aspekte wieder reinbringen, aber darf dann natürlich auch wieder nicht zu lang werden. Und das war dann schon ein schmerzhafter Prozess.
Sprich, Sie mussten ganz viel rausschmeißen.
Genau.
Figuren auch, sich von Figuren verabschieden.
Ja, also ich habe dann auch mal Figuren zusammengefasst, um deren Aufgaben zu vereinen und manche wirklich ganz weggelassen. Anders geht das nicht.
Und wie genau gestaltet sich die Zusammenarbeit? Haben Sie eine Fassung geschrieben und nach Hall geschickt und dann kamen Kommentare zurück? Saß man zusammen mit Christoph Biemer? Ich glaube, der Chefdramaturg Georg Kistner war auch noch involviert in gewisser Weise. Also wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben als erstes mal besprochen, wie wir es ungefähr machen wollen, beziehungsweise das war dann auch ein Gespräch mit dem Georg Kistner. Dann habe ich eine Version geschrieben, den geschickt, die haben es durchgelesen, wir haben uns nochmal zusammengesetzt und es war dann also doch vor allem von Christoph noch nicht so, was er wollte, weil da ging dann einfach so ein bisschen die Anforderungen vom Georg und vom Christoph auseinander. Wir haben es dann doch mehr chronologisch gemacht, so hätte ich es dann auch angedacht, aber egal, dann habe ich halt nochmal geschrieben. Es ging aber schon, es war jetzt nicht so, dass ich wirklich von vorne wieder angefangen habe, sondern ich habe umgebaut vor allem nochmal, dass wir dann auch wirklich die chronologische Reihenfolge wieder drin haben. Diese zweite Version war es dann eigentlich auch schon. Da musste man dann nochmal kürzen, weil da hätten wir sonst wahrscheinlich schon so 2,5 bis 3 Stunden draus gehabt. Und wir wollten ja dann auch noch so malerische Szenen, also so atmosphärische Szenen mit reinnehmen. Das war aber natürlich dann die Umsetzung mehr, die Aufgabe eben vom Christoph als Regisseur, dass er dieses Mittelalter-Feeling mit diesen, was weiß ich, Gauklern oder Gericht oder sonstigen dann nochmal deutlicher mit reinbringt. Ja, und dann ist eigentlich...
Also es war schon ein richtiges Teamwork.
Es war ein Teamwork, ja. Wir haben uns dann immer wieder zu dritt getroffen und haben gewisse Dinge durchgesprochen, wo man vielleicht noch was machen müsste. Oder die Liebesgeschichte ist im Buch ja nicht ganz so ausgeprägt und vor allem nicht von Anfang an. Und da war zum Beispiel auch so, ja, vielleicht müssen wir den Rugger einfach früher schon reinbringen, damit es einfach auch
genau,
für die Zuschauer...
Genau, die Liebesgeschichte zwischen Katharina
Anna und... Katharina, genau, und dem Stadtwächter. Dass wir dann einfach von Anfang an drin haben, dass wir das früher schon anlegen, diese Liebesgeschichte, und dass das dann nicht so plötzlich im letzten Drittel dann kommt. Im Buch ist es natürlich nochmal was anderes, weil ja im Buch noch viel andere Dinge noch auftauchen. Aber für die Treppe brauchten wir dann einfach eine andere Linie und deswegen haben wir den dann vorher noch eingebaut. Und solche Dinge, dann da musste dann einfach dem Theaterstück noch Rechnung getragen werden. Und wenn irgendwelche Änderungen waren, hat er auch gefragt, machen wir das so? Oder sie haben ja sogar noch Sachen wieder reingenommen. Also so etwas literarische Szenenbeschreibungen des Mittelalters. Da kommt der Großvater und erzählt von so einem Gerichtsfall oder von so einer Hinrichtung. Also das sind einfach Sachen, die hatte ich jetzt ursprünglich nicht mit reingenommen. Die stammen aber aus dem Buch. Das heißt, da haben wir wirklich Originaltextteile wieder aus dem Buch mit reingefügt, um diese mittelalterliche Atmosphäre dann auf die Treppe noch mehr zu holen. Und es ging dann so im Wechsel und wenn sie irgendwas geändert haben, habe ich dann schon auch mal gesagt, Leute, das geht jetzt historisch gar nicht. Oder auch so am Schluss haben wir lange gebastelt, wie machen wir den Schluss? Happy End ist nicht, also sie kann einfach nicht mit dem weggehen. Das würde auch die ganze Geschichte ad absurdum führen, weil wenn die Frauen so frei gewesen wären, über die Standesschranken hinweg den zu nehmen, den sie lieben, dann hätte sich das Ganze ja nicht so entwickelt. Und das haben sie dann auch schnell eingesehen und haben gesagt, gut, das haben wir jetzt mal so als Experiment versucht, dann machen wir es anders. Also es war eine ganz harmonische Zusammenarbeit, die viel Spaß gemacht hat.
Durften Sie auch bei den Proben mitwirken? Also durften Sie zum Beispiel bei der Auswahl der Schauspieler dabei sein, beim Casting?
Also die Schauspieler, da hatte ich keinen Einfluss drauf, weil ich kenne auch gar keine. Sie haben mich vorher gefragt, hast du irgendwelche Wünsche, kennst du jemanden, kannst du dir jemanden vorstellen? Aber da fehlt mir einfach der Einblick ins Theater. Da habe ich gesagt, du, da mische ich mich nicht ein. Und insofern sind die Schauspieler rein von, ich nehme mal an, dass das der Christoph und der Georg zusammen rausgesucht haben. Das heißt, ich habe, als die schon festgestanden habe, die zum ersten Mal getroffen, das war eine Lesung sozusagen. Also wir haben die mit verteilten Rollen mal das Stück gelesen. Da waren alle da, da war auch das Bürgertheater da und da kam ich dann dazu, um alle mal so kennenzulernen. Und so wurde ich dann eigentlich immer in die Proben mit eingebunden. Also ich wurde immer aufgefordert, du kannst, es ist schön, wenn du kommst und sag was dazu. Und auch die Schauspieler kamen immer wieder auf mich zu. Wie siehst du die Rolle? Ist das so richtig oder soll man das ein bisschen anders machen? Und das war eine gute Teamarbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass es hieß, dein Part ist zu Ende und jetzt ist die Regie dran oder so. Gar nicht. Also ich hatte auch immer den Eindruck, dass sie sich freuen alle, wenn ich da bin und wenn ich was dazu sag.
Wie war das dann, Ihre Romanfiguren plötzlich in Fleisch und Blut vor sich zu sehen? Haben Sie da nochmal neue Erkenntnisse gewonnen über die Figuren?
Ich kann nur sagen, ich finde, die sind total gut getroffen. Also die Schauspieler passen alle wunderbar in die Rolle und sie verkörpern die Rolle sehr, sehr gut. Wir haben manchmal ein bisschen jetzt sehr anders angelegt als im Buch. Das hat aber auch schon auch so dramaturgische Gründe, weil eben auch manche Figuren aus dem Buch verschwunden sind. Aber die sind alle total toll. Also vor allem die Hauptfiguren, also die Anne-Katharina, die Ursula, der Ulrich ist fantastisch. Und auch, aber auch die Jungs, also ihr Bruder Peter und der Michel, den sie heiraten soll, die sind alle unheimlich gut getroffen und die spielen auch so gut zusammen. Und wer mir auch ganz arg gefällt, ist der Großvater.
Der schönste Moment der Inszenierung, der schönste Regieeinfall aus Ihrer Sicht als Autorin. Haben Sie da einen?
Also was ich schon mal ganz toll finde, ist der Drache auf der Treppe, der dann immer raucht und ab und zu Feuer spuckt und grummelt, wenn es unheimlich wird. Das finde ich total schön. Und auch was ich sehr gut und fantasievoll finde, ist, wir haben ja ein Krimi. Da liegen dann irgendwann die Ermordeten auf der Treppe. Ja, und wie kriegen sie die danach wieder weg? Wir können ja keinen Vorhang runterlassen. Das heißt, der Tod selber spielt mit in Form von einer Art Krähe. Und die kommt dann immer so und die holt dann die Toten und die laufen ihr dann so hinterher und verschwinden in der Kirche. Und einmal kommt aber dann der Erzengel dazwischen, da ist es noch nicht so weit. Und das sind so Einfälle, die finde ich so poetisch und so schön. Das macht sich richtig gut. Und auch die Musik finde ich ganz, ganz toll. Also sie unterstützt die Geschichte sehr gut. Es ist sehr poetisch, es ist manchmal sehr tragisch, die Hintergrundmusik. Aber dann eben auch wäre sehr schwungvoll und lustig, wenn getanzt wird und wenn gesungen wird oder wenn die Sieder im Bad sind. Da geht's dann richtig hoch her und hat viel Schwung und reißt einem dann auch mit.
Wie sieht es denn aus? Könnten Sie sich dann vorstellen, nochmal ein Stück für die Freilichtspiele zu machen? Weil die Tochter des Salzsee, das hat ja, wie wir wissen, eine Fortsetzung, das Kreidekreuz, die allerdings viel außerhalb von Hall spielt. Aber können Sie sich da noch was vorstellen? Oder auch ein Fantasy-Stück oder prinzipiell überhaupt?
Ich habe jetzt Theaterluft geschnuppert und das macht richtig Spaß. Es ist mal was ganz anderes, als immer zu Hause an seinem Laptop alleine zu sitzen und sich Geschichten auszuschreiben. Also wenn es weitergeht, wenn es gewünscht wird, stehe ich sofort parat und bin gerne bereit, weitere Stücke zu erarbeiten. Also ich glaube, da hätte ich richtig viel Spaß dran. Also ob es jetzt das Kreidekreuz ist oder was anderes, da bin ich ganz offen.
Ja, wir sind immer noch bei Freilichtradio auf Radio Störfunk. Am Mikrofon Ralf Snorama und
Jan Wiechert. Und wir waren gemeinsam.
Moment, bevor du loslegst. Ich wollte nur sagen, das war Didos Lament aus einer Oper, nämlich Dido in Aeneas von Henry Purcell.
Ja.
Den wollte ich sozusagen damit abschließen, die Tochter des Salzsiedlers. Wir waren jetzt, bitte.
Wir waren gemeinsam im Theater, was natürlich immer ein großes Vergnügen darstellt, zumal im Globe-Theater, von dem wir ja nicht wissen, wie lange es uns noch erhalten bleiben wird. Und zwar bei der Wiederaufnahme dieses Jahr im Globe-Theater die Kinder des Olymps, angelehnt an den gleichnamigen Film.
Ja, nach dem Drehbuch von Jacques Prévert.
Genau, ich wollte den Namen nicht aussprechen.
Ja, habe ich dir jetzt übernommen.
Genau.
Und?
Und ich persönlich muss sagen, begeisternd. Also wirklich sehr schön, teilweise wirklich witzig, aber vor allem ganz, ganz starke Szenen, die ans Herz und den Griff in Taschentuchnähe auslösen.
Ja, vor allem zum Schluss hin,
ja.
Natürlich zum tragischen Ende.
Ja.
Eigentlich eine Liebe zwischen, wenn ich das richtig lesen könnte,
Baptiste und Garange.
Und
Garance hieß sie ja, Entschuldigung.
Genau, aber Baptiste sozusagen geht kein Verhältnis zu Garance ein, sondern zu der, mit der er aufgewachsen ist. Hast du den Namen?
Name
ich auch gerade
war,
verzweifelt.
Nathalie. Genau, er geht eine Beziehung ein zu Nathalie, obwohl er also in der Tiefe seines Herzens in Garance schwerst verliebt ist und behält sie auch immer im Herzen. Garance verschwindet von der Bildfläche, man weiß nicht so genau wie und wo. Sie brennt auf jeden Fall mit einem Millionär oder einem sehr reichen Mann jedenfalls. Einem Grafen auch noch durch, genau, mit einem Durchlauchdicht.
Édouard de Montré. Hört sich fast an wie eine Geschichte von welchem berühmten französischen Autor doch gleich, sag schnell.
Émile Zola.
Ja, könnte auch sein. Ja.
Nein, jedenfalls, die gute Garance taucht dann aber eines Tages wieder auf und die Liebe entbrennt sofort wieder und löst den alten Konflikt wieder aus unter Beteiligung von Baptiste, der sich eigentlich dafür, dass er eben ein großer Pantomime-Künstler ist, ziemlich bürgerlich mittlerweile niedergelassen hat und aber es brennt sofort wieder auf. Aber das Interessante am Stück und an der Ausführung dieses Stücks ist natürlich nicht allein dieser Hauptstrang der Geschichte, sondern es ist natürlich auch das Ambiente, vor dem es spielt, nämlich die Kinder des Olymps. Das bezeichnet im Pariser Jargon eben die Leute auf den billigen Plätzen, also auf dem obersten Rang in Theatern, in Amüsiertheatern, möchte man sagen. Und tatsächlich spielt das Ganze eben ist ein Theaterstück im Umfeld von Theatermachern.
Ja. Deshalb spielt als einziges, könnte man fast sagen, fast einziges Element der Bühne ein roter Vorhang die Hauptrolle.
Und man weiß als Zuschauer häufig nicht so genau, wenn die Szene beginnt, ob man sich jetzt gerade vor oder hinter diesem Vorhang befindet.
Das ist zum einen. Zum anderen natürlich wird von den Schauspielerinnen und Schauspielern hier verlangt, sehr viel pantomimisch auch zu machen.
Ja.
Also Türen zu öffnen, zu schließen, das Bett zu machen. Das konnte man immerhin noch sehen. Laken waren da. Ja. Zum Teil waren es auch einfach Kleider, die zu Laken umgearbeitet wurden. Und so konnte man, wie soll man sagen, genau das Pantomimische eigentlich, das ja zentral deshalb ist, weil dieser Baptist selbst Pantomime, also ein großer Pantomime in Paris seiner Zeit gewesen sein soll. Mhm. Deshalb konnte man es besonders schön konzentriert vorfinden in diesem Stück.
Richtig, ja.
Ansonsten hatten wir natürlich auch die komischen Elemente, wir haben es ja schon angedeutet, mit einer, wie soll man sagen, eine Rockrolle statt Hosenrolle.
Ja, ganz genau. Ja.
In diesem Fall.
Madame Hermine, gespielt von Butz Buse, der wie eigentlich alle anderen auch in diesem Stück also mehrere Rollen zu übernehmen hatte, aber unter anderem eben die Vermieterin eines billigen Schlafetablissements darstellte und das mit, man möchte sagen, vollem Körper Einsatz, sogar unter Einsatz eines falschen Frauenkörpers, den er eben als Kostüm dann trägt. Und also die, ja, die Szenen waren auf jeden Fall große Lacher, würde ich sagen. Also es war schon etwas fast ins Obszöne reinreichend, aber sehr lustig. Ja.
Es hat dennoch sich in dieses sehr poesievolle Spiel sehr gut eingefügt, weil halt eben die Elemente so konzentriert gewesen sind, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja.
Ganz am Ende glaubt man noch, dass Baptiste doch noch seine Garance findet, aber es ist dann doch anders. Sie will dann nicht mehr und verlässt ihn für immer. Das ist sozusagen das tragische Ende dieses Stücks.
Und natürlich, nachdem sie mit ihm geschlafen hat.
Ja.
Ja, das kann emotional auch nochmal
glänzen. Druck erzeugen. Konnten beide Darsteller, sowohl Philipp Moschitz als Baptiste.
Auf jeden Fall.
Als auch jetzt
Judith Todt.
Die Garance hier drauf, Judith Todt, genau. Als Garance und natürlich als Nathalie, ein bisschen fast am Rand. Sehe ich das richtig? Wasserscheid. Eli Wasserscheid. Von den anderen Darstellern hat vor allem der Darsteller dieses Mafia-Bosses oder was es auch immer sein sollte, des Theaterdirektors auch, Marc-Philipp Kochendörfer, fand ich auch sehr überzeugend gespielt, abgesehen von Boots Buse natürlich. Das Ganze war begleitet auch von Musik, die stammt von Alessio Zachariadis, so wie ich es nicht falsch rum sage, der da zusammen mit, ich glaube Daniel Zacher war es in diesem Fall, zu hören gewesen ist. Akkordeonmusik, die stark an französische Musik erinnert, also französische Musette, auch langsamere Chansonstücke, war vorherrschend, kann man eigentlich sagen.
Ja, vielleicht noch eben herausragend das, was man eben gerade schon betont hat. Also nicht nur die Tatsache an und für sich, dass sämtliche Schauspieler mehrere Rollen auszufüllen hatten, was ja auch einfach der Not gehorchend sein kann. Aber da wurde also tatsächlich in der Inszenierung mit durchaus auch gespielt, indem man zum Beispiel also Leute sehr kurz hintereinander in zwei unterschiedlichen Rollen auf die Bühne geschickt hat und damit so kleinere Aha-Effekte ausgelöst hat. Und ja, es wirkte einfach, also ich fand sehr gut eben, dass dieses Theaterfeeling, dieses Hinterbühnentheaterfeeling als Zuschauer, der auf die Bühne schaut, aufkommen konnte im Stück. Ansonsten, wie gesagt, wirklich was fürs Herz, was mit Melodramatik und einfach ein schönes Stück, das ich guten Gewissens empfehlen kann.
Genau, und wir werden oder wir können das noch weiter anschauen, wenn wir wollen. Nämlich ab heute wieder Mittwoch, 1. Juli, geht es los im Globe Theater, jeweils um 20 Uhr bis zum 4. Juli und dann nochmal später aufgenommen am 1. August bis zum 4. August mit dem Metropoltheater München. Eine gelungene Inszenierung und damit sind wir auch schon ans Ende vom Freilichtradio gekommen, hier auf Radio Störfunk. Am Mikrofon verabschieden sich
Jan Wichert
und Ralf Snohaber. Thank you.